ARD Sounds.
Erst rumort es tief unten in der Erde. Dann speit der Vulkan Asche oder Lava. So kennt man das. Aber Vulkane sind auch wetterfühlig. Und sie reagieren auf Klimaveränderungen. Umgekehrt können Vulkane, wenn sie große Mengen Asche und Schwefel ausstoßen, jahrelang für kühles, trübes Wetter sorgen. Und damit für schlechte Ernten, letztlich sogar für eine Hungersnot. Mein Name ist Renate L. und ich wollte wissen, gibt es Vulkanausbruchswetter? Könnte das durch den Klimawandel häufiger werden? Und wie haben Vulkane den Gang der Geschichte oder der Erdgeschichte beeinflusst? Was könnte uns also bevorstehen nach einem heftigen Ausbruch?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Aktive Vulkane stellen eine Verbindung her zwischen ihrer Magmakammer im Untergrund und der Atmosphäre. Viele Möglichkeiten also für Auslöser einer Eruption, sagt Thor Hansteen, Vulkanologe am GEOMAR-Forschungszentrum in Kiel.
Durchschnittlich haben wir zwischen 300 und 400 Vulkane auf der Erde, die gleichzeitig aktiv sind. Und die kriegen alles mit, was von außen kommt, beziehungsweise was von unten kommt. Erdbeben oder Erdbewegungen und auch Extremwetter können Sie merken. Und wenn wir schnelle Veränderungen in der Atmosphäre haben, sehen wir auch entsprechende Veränderungen bei den aktiven Vulkanen.
Alles, was sich verändert, kann Magma in Bewegung bringen. Wenn der Druck auf die Magmakammer nachlässt, findet die glühende Gesteinsschmelze einen Weg nach draußen. Oder Vulkane am Boden flacher Meeresgebiete werden buchstäblich wachgerüttelt.
Wenn Vulkane sich im Flachwasser befinden, also bis wenige Zentimeter unter der Oberfläche, wenn man da sehr viel Wellengang hat bei richtig großen Stürmen, dass die Vulkane das auch fühlen und dass das im Prinzip auch eine Eruption auslösen kann, ist selten, aber sollte vorkommen.
Die meisten submarinen Vulkane liegen eher ein paar hundert Meter unter dem Meeresspiegel. Auch da macht sich ein Sturm noch bemerkbar, nur viel schwächer. Genau weiß man das allerdings nicht. Ein bekanntes Beispiel im Mittelmeer ist der Kolumbos nahe der griechischen Insel Santorin. Er brach zuletzt im Jahr 1650 aus. Damals ragte er aus dem Meer. Nach dem Ausbruch stürzte er ein und es entstand eine sogenannte Caldera, ein riesiger kesselförmiger Krater. Sein Zentrum liegt jetzt in über 500 Metern Tiefe.
Ich will niemand extra Angst machen, so ist das nicht und es wird auch viel überwacht. Aber es gibt tatsächlich mehrere hundert Vulkane, die im Flachwasserbereich liegen, im Mittelmeer, Pazifischen Feuerring, Japan und so weiter, die wenig überwacht werden. Das ist auch ein großes Thema unter den Vulkanologen dann oder unter den Erdwissenschaftlern, wie man wirklich vernünftig Flachwasservulkane beobachtet.
Viele aktive Vulkane an Land hingegen werden sehr genau beobachtet. Winzigste Erdbeben, austretende Gase, ein Aufblähen des Gipfels oder der Flanken, kein mögliches Vorzeichen eines Ausbruchs bleibt unbemerkt. Dem Einfluss des Wetters allerdings wurde bislang nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Falk Amelung, Professor für Vulkanologie an der University of Miami in Florida, hatte schon mehrmals beobachtet, dass Vulkane ausbrachen, nachdem es zuvor viel geregnet hatte. Und er wollte diesen Zusammenhang endlich wissenschaftlich präzise dokumentieren. Wie ein regenempfindlicher Vulkan aussehen muss, war ihm klar.
Erstmal muss der Vulkan sowieso kurz vorher sein, vor einer Eruption. Und dann muss es möglich sein, dass das Wasser von der Erdoberfläche herunterkommt an die Magmakammer. Und Basalt hat die Eigenschaft, dass er sich zusammenzieht, wenn es kalt wird. Und deswegen gibt es in basaltischen Vulkanen sehr viele Risse. Und da ist es einfach für Regenwasser durchzulaufen und bis in die Nähe der Magmakammer zu kommen. Und dann haben diese basaltischen Vulkane häufig Magmakammern, die nicht sehr tief sind. Wenn es dann eine starke Regenzeit gibt, ja, dann kann es sein, dass die dann ausbrechen.
Für den Ausbruch des Kilauea auf Hawaii im Mai 2018 konnte Falk Amelung diesen Zusammenhang erstmals mit präzisen Regendaten eines NASA-Satelliten belegen. Die klassischen Regensammelgefäße am Boden liefern nicht so genaue Daten. So wusste er, es hatte monatelang ungewöhnlich viel geregnet vor diesem besonders heftigen Ausbruch, der begleitet wurde von Erdbeben bis zur Magnitude 6,9, so stark wie seit mehr als 50 Jahren nicht mehr. Heiße Aschewolken stiegen auf und große Lavaströme ergossen sich über die Umgebung. Rund 2000 Menschen wurden aus der Gefahrenzone gebracht. Als die Eruption im August endete, waren 700 Häuser zerstört. Die Schäden wurden mit rund 800 Millionen Dollar beziffert, weil Regenwasser tief in den Vulkan sickern konnte.
Das Gestein wird weicher, wenn es nass ist und bricht einfacher. Wir haben das schon bei anderen Vulkanen gesehen, dass es eben diesen physikalischen Zusammenhang gibt. Wenn es viel regnet und das Wasser durch durchlässige Gesteine bis in die Nähe der Magmakammer kommt, dass es dann anfangen kann zu brechen.
Und dann kann Magma bis an die Erdoberfläche fließen. Diese Kombination aus durchlässigem Gestein, vor allem Basalt, und Wetterphasen mit sehr viel Regen gibt es auch anderswo auf der Welt.
In den Galapagos-Vulkanen zum Beispiel und in Indonesien. Wir haben Anzeichen, dass es zum Beispiel am Mount Merapi eher Eruptionen gibt während der Regenzeit oder am Ende der Regenzeit. Wenn ich in Indonesien arbeiten würde, am Vulkanobservatorium, also während einer sehr starken Regenzeit, würde ich mehr Eruptionen erwarten.
Der Merapi auf Java ist einer der aktivsten Vulkane der Erde und einer der gefährlichsten in Indonesien, dem Land mit den weltweit meisten Vulkanen. Es liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, der sich von der Westküste Südamerikas nach Alaska und dann über die Kurilen, Japan und Indonesien bis nach Neuseeland zieht. Durch die Plattentektonik stoßen dort Kontinentalränder zusammen. Ihre Bewegungen können Vulkane aufwecken. Nun kommt Regen als weiterer Auslöser in Frage. Und da eine wärmere Atmosphäre mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, ist mehr Regen eine mögliche Folge der globalen Erwärmung. Könnte also die Zahl der Vulkanausbrüche durch den Klimawandel steigen?
Ja, würde ich sagen. Aber nicht sonderlich viel. Also wir haben es nicht untersucht, aber nur um eine Zahl zu sagen, vielleicht 5 oder 10% mehr Eruptionen.
Ein weiterer Faktor ist das El Niño-Phänomen, eine regelmäßig auftretende Strömungsanomalie im Pazifik, durch die es in Südamerika mehr regnet, auch auf den Galapagos-Inseln. Es ist zwar ein natürliches Phänomen, wird aber durch den Klimawandel verstärkt. Gerade beginnt wieder eine solche Phase.
Es hängt eben ein bisschen davon ab, was für ein El Niño das wird. Wenn es einer von diesen ostpazifischen El Niños wird, dann wird es eben sehr viel regnen und dann würde ich schon erwarten, dass es da eine Eruption gibt.
Es könnte also in Zukunft etwas häufiger dazu kommen, dass Dauerregen das Gestein über einer Magmakammer aufweicht, sodass es leichter bricht und Magma durch die Risse an die Oberfläche dringt. Beim Thema Klimawandel im Zusammenhang mit Bergen drängt sich allerdings auch ein anderes Thema auf, die verstärkte Gletscherschmelze. Und tatsächlich können Vulkane auch aktiv werden, wenn sie ihre Gletscher verlieren, allerdings mit sehr großer zeitlicher Verzögerung. Der Vulkanologe Pablo Moreno-Jäger von der University of Wisconsin-Madison hat das in den südlichen Anden erforscht. Dort endete die letzte Eiszeit vor etwa 18.000 Jahren.
Das Eis hat sich vor 18.000 Jahren superschnell zurückgezogen. Aber die Eruptionen haben dann nicht sofort stattgefunden, sondern einige Vulkane begannen vor rund 17.000 Jahren, andere vor rund 12.000 Jahren.
Und woher weiß man, wann die Vulkane ausgebrochen sind? Dafür gibt es zum einen den klassischen geologischen Beleg. Was unten liegt, ist älter. Und unten lagen in diesem Fall Spuren von Vulkanausbrüchen während der Eiszeit. Gut erkennbar an den charakteristischen Formen, in denen die Lava erkaltet ist, weil sie sich durch das Eis geschmolzen hat. Zum anderen gibt es chemische Methoden, um Lava zu datieren. Vereinfacht gesagt, je größer die Menge eines bestimmten Isotops ist, einer bestimmten Variante des Edelgases Argon in der Lava, desto älter ist sie. Und auch das zeigt, die oben liegenden Lavaschichten sind tatsächlich nach der Eiszeit entstanden, aber nicht sofort.
Vulkane brauchen eine gewisse Zeit, um sich an neue Bedingungen anzupassen. Erst dann kommt es zu Eruptionen.
Um das zu erklären, vergleicht Pablo Moreno-Jäger die Magmakammer mit einer Flasche Limonade. Im Getränk ist CO2 gelöst.
In Limonade sehen wir das Gas zuerst nicht, bis wir die Flasche öffnen und es heraussprudelt. In Magma ist eine Menge Wasser gelöst. Und wenn der Druck nachlässt, wird es zu Wasserdampf, der schnell entweicht und eine explosive Eruption beginnt. Ähnlich wie wir sie aus Filmen kennen. Starke Explosionen, bei denen eine Menge Asche ausgeworfen wird.
Dass die Ausbrüche tatsächlich explosiv waren, zeigt sich in der chemischen Zusammensetzung der nacheiszeitlichen Lava.
Die Eruptionen nach der Eiszeit hatten eine andere Chemie. Der Siliziumgehalt nahm stark zu. Das ist ein Anzeichen für explosivere Ausbrüche.
Pablo Moreno-Jäger hat den Entlastungseffekt durch abschmelzende Gletscher detailliert in Südchile untersucht. Aber es gibt andere Orte auf der Welt, an denen nach einer Eiszeit dasselbe passiert sein könnte. Die russische Halbinsel Kamtschatka zum Beispiel oder Island. Heute liegen dort unter Europas größtem Gletscher, dem Vatnajökull, gleich mehrere aktive Vulkane. Sie brechen immer wieder unter dem Eis aus, ohne Explosionen. Was aber, wenn der Vatnajökull abschmilzt?
Ich glaube, das Eis ist nicht dick genug. Für den Entlastungseffekt muss es mindestens einen Kilometer dick sein. Aber ich könnte mich irren.
Gebirgsgletscher wie in Island sind also wohl nicht schwer genug, um nach dem Abschmelzen einen so starken Entlastungseffekt auf den Vulkan auszuüben, dass Magma in Bewegung gerät und explosiv an die Oberfläche kommt. Es gibt aber auch heute noch Vulkane unter mehreren Kilometer dicken und entsprechend schweren Eisschilden in der Antarktis. Die erforscht der Geophysiker Carsten Gohl vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.
Man kann Vulkankegel am Untergrund des Eises sehen anhand von geophysikalischen Daten oder eiseindringende Radardaten. Die sind natürlich irgendwann mal aktiv gewesen, aber zurzeit nicht.
Entstanden sind die Vulkanketten vor 80 bis 120 Millionen Jahren. Und seit rund 15 Millionen Jahren ist die Antarktis vereist, außer während einiger Warmzeiten. In diesen eisfreien Phasen könnten die Vulkane ausgebrochen sein.
Das Schwierige ist nur, da Proben zu finden, um diese Hypothese zu bestätigen. Man sucht natürlich nach Aschelagen im Eis, wenn Eisbohrungen durchgeführt werden. Und wenn man die auch als Probe bekommt, dann kann man die datieren, also im Alter eines Ausbruchs bestimmen. Aber bis jetzt sind die in den Tiefen nicht gefunden worden oder in der Menge, dass man mit dem Material was anfangen kann.
Veränderungen der Erdumlaufbahn haben den Wechsel von Kalt- und Warmzeiten im Lauf der Erdgeschichte angestoßen. Dieser Wechsel verlief viel langsamer als der heute von Menschen verursachte Klimawandel. Mit der aktuellen Eisschmelze in der Antarktis wird die Erdkruste also in Rekordgeschwindigkeit vom Gewicht des Eises befreit.
Dann bewegt sich durch den isostatischen Ausgleich, bewegt sich die Kruste ja weiter nach oben und verändert, deformiert sich durch diese Aufwärtsbewegung. Und nun gibt es viele Spekulationen und Hypothesen darüber, ob diese Vertikalbewegung einfach diese alten Vulkanschlote wieder aktiviert und es erneut zu Ausbrüchen kommen kann. Da gibt es mehrere Hypothesen, auch ein paar, ja, noch nicht so viele Publikationen drüber, weil ne, es gibt keine gesicherten Erkenntnisse. Aber es wird viel auf Konferenzen und so diskutiert, was das eventuell für einen Effekt haben kann.
Nicht nur hat niemand Erfahrung mit einem so schnellen Klimawandel. In der abgelegenen, von kilometerdickem Eis bedeckten Antarktis fehlt es auch an Daten. Etwa, wie sich der Kontinent in früheren Warmzeiten gehoben hat und wie der Untergrund strukturiert ist.
Man müsste das eigentlich wissen und dann gucken, wo sind da die tektonischen Störungszonen und das in Verbindung mit diesen Vulkankegeln bringen und gucken, was für Brüche, was für Reaktionen es vielleicht gegeben hat. Aber von solchen genauen Studien weiß ich nichts. Da wird zwar viel diskutiert drum, aber es ist noch nichts publiziert drüber.
Schwierig ist auch die zeitliche Perspektive. Wie lange könnte es dauern, bis der Eisschild abgeschmolzen ist? Das kann im Moment niemand genau sagen. Die Schmelzprognosen der Computermodelle liefern keinen exakten Zeitpunkt. Vor allem aber ist unklar, wie lange die Menschheit noch so viel CO2 und andere Treibhausgase produziert, dass die Atmosphäre und die Ozeane sich immer weiter erwärmen. Und selbst wenn wir morgen damit aufhören würden, die Welt wird sehr lange brauchen, um sich wieder abzukühlen.
Da werden sicherlich die nachfolgenden Generationen immer noch was von spüren. Man muss da mehrere hundert Jahre, vielleicht sogar ein paar tausend Jahre rechnen. Also das ist noch ein bisschen hin, bis da wirklich so viel Eis verschwunden ist mit einem merklichen Effekt auf einen neuen Vulkanismus oder reaktivierten Vulkanismus, wenn der denn wirklich kommt, was ja auch nicht ganz sicher ist.
Niemand von uns wird das erleben. Nicht mal die eisfreie Antarktis. Ganz zu schweigen von Vulkanausbrüchen durch die Druckentlastung. In den Anden folgten die 1000 Jahre später. In der Antarktis könnte die Verzögerung aufgrund der anderen Geologie kürzer oder länger sein. Sicher ist, das Eis in der Antarktis wird noch lange weiter schmelzen. Und die möglichen Folgen zeigen, wie weit in die Zukunft unser heutiges Handeln sich auswirkt. Eine Zukunft so fern, dass sie außerhalb unserer Vorstellung liegt. Wetter und Klimawandel können also Vulkane zum Ausbruch bringen. Aber Vulkane können umgekehrt auch Wetter und Klima beeinflussen, mit weitreichenden Folgen. So wie der Ausbruch des isländischen Vulkans Laki von Juni 1783 bis Februar 1784. Es war eine Katastrophe für Island, weil der Süden des Landes durch Lava und giftige Gase verwüstet wurde. Aber auch weit darüber hinaus, weiß der Vulkanologe Thor Hansteen vom Geomar-Institut.
Der Effekt von Laki-Vulkan war sehr, sehr viel schwefelige Gase und Feinasche in unser Lebensraum, in die Troposphäre. Und das ist dann weitgehend Richtung Mitteleuropa gedriftet und hat wirklich sehr, sehr große regionale Auswirkungen in Europa gehabt und kam natürlich so andere politische und Natureffekte dazu und war mitverantwortlich für die Unruhen damals in Frankreich,
die letztlich zur Französischen Revolution führten. Dichter Nebel zog über den Atlantik, wo beinahe Schiffe zusammenstießen, Richtung Nordamerika und weite Teile Europas. Die Tage waren trüb, außerdem fiel Ascheregen und es roch nach Schwefel. Der amerikanische Naturforscher Benjamin Franklin, zu diesem Zeitpunkt Botschafter in Paris, war der Erste, der einen Zusammenhang vermutete zwischen dem ungewöhnlichen Wetter und dem Vulkanausbruch in Island. Er beschrieb die Auswirkungen 1784 in einem wissenschaftlichen Aufsatz.
Dieser Nebel war von dauerhafter Natur. Er war trocken und die Strahlen der Sonne schienen wenig dazu beizutragen, ihn aufzulösen, was sie bei feuchtem Nebel, der aus Wasser aufsteigt, mühelos tun. Sie wurden beim Durchdringen dieses Nebels tatsächlich so abgeschwächt, dass sie, von einem Brennglas gebündelt, ein braunes Papier kaum entzünden konnten. Natürlich war ihr sommerlicher Effekt, die Erde zu wärmen, erheblich gemindert. Deshalb war die Oberfläche früh gefroren. Deshalb blieb der erste Schnee darauf liegen, ohne zu schmelzen, und es folgte ständig weiterer. Deshalb war die Luft eisiger, die Winde waren kälter. Deshalb war der Winter 1783-84 wohl strenger als jeder andere seit vielen Jahren.
5 Jahre später kam es zur Französischen Revolution. Der Laki-Ausbruch traf Europa zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, während der kältesten Phase der kleinen Eiszeit, eine Abkühlung, die etwa im 16. Jahrhundert begonnen hatte, ausgelöst durch eine schwächere Sonnenaktivität und Vulkane. Die 10 kältesten Sommerhalbjahre zwischen 1750 und 1900 folgten auf Vulkanausbrüche. Am bekanntesten ist wohl das Jahr ohne Sommer 1816 in Europa und Nordamerika, durch den Ausbruch des Tambora in Indonesien. Missernten führten zu extremen Preissteigerungen und Hungersnöten. Im 21. Jahrhundert wäre das kaum anders. Je größer der Vulkan, desto stärker der Effekt. Vor allem, wenn Schwefelpartikel bis in die Stratosphäre geschleudert werden, das nächsthöhere Atmosphärenstockwerk über der Troposphäre, in der wir leben. Denn dort halten sie sich viel länger, können mehrmals um die Erde zirkulieren und die Sonne verdunkeln. Zuletzt ist das 1992 passiert. Der Ausbruch des philippinischen Vulkans Pinatubo bremste für ein paar Jahre den Klimawandel durch eine Abkühlung um ein halbes Grad. Ganz andere Auswirkungen hätte eine Eruption des riesigen Yellowstone-Vulkans im gleichnamigen US-Nationalpark. Derzeit ist er mit seinen Geysiren, blubbernden heißen Quellen und bunten Mineralablagerungen eine Touristenattraktion.
Das wäre auf jeden Fall der vulkanische Winter und da ist entscheidend die Wasser- und Staubmengen und Schwefelmengen auch letztendlich, die in die Stratosphäre gehen. Und bei so großen Ereignissen würde man erwarten, dass das vielleicht so ein Jahrzehnt oder so dauern würde, bis die Wolken wirklich weg sind. Wenn man Modellrechnungen macht, natürlich mit großen Unsicherheiten, also wir reden auf jeden Fall von 5 Grad, vielleicht deutlich mehr Durchschnittsabkühlung. Das kann auch wirklich viel, viel mehr sein. Und das würde ja heißen, dass auf jeden Fall Ernten ausfallen in temperierten Regionen und so weiter und so weiter.
Die Folgen mag man sich gar nicht ausmalen. Da ist es beruhigend, dass der Yellowstone zu den am besten überwachten Vulkanen weltweit gehört und der United States Geological Service derzeit keinerlei Anzeichen feststellen kann für eine bevorstehende Eruption.
Man hat sehr viel Forschung gemacht, weil das ein sehr auffälliges Gebiet ist, fantastisch schön. Die letzte große Eruption, also wirklich katastrophales Ereignis, was ja Größenordnungen größer war als irgendwelche historische Ausbrüche, war vor circa 600.000 Jahren. Und wir kennen von Yellowstone entsprechende Großausbrüche circa alle 600.000 Jahre. Daher ist Yellowstone wieder fällig.
Aber ein paar tausend oder 10.000 Jahre hin oder her, so genau nimmt es der Vulkan nicht in 600.000 Jahren. Extreme Eruptionen können die Erde aber nicht nur in einen vulkanischen Winter stürzen, sondern auch dramatisch aufheizen.
Das Größte, was wir kennen in der geologischen Zeitreihe, ist vor circa 250 Millionen Jahren und das war in Sibirien.
Das Gebiet heißt heute Sibirischer Trapp, nach dem schwedischen Wort für Treppe. Es ist fünfmal so groß wie Deutschland und von teils mehr als 3 Kilometer mächtigem Basalt bedeckt, der an manchen Stellen treppenartige Abhänge bildet. Sogenannter Flutbasalt. Dünnflüssige Gesteinsschmelze, die 900.000 Jahre lang aus dem Untergrund floss. In der Atmosphäre breiteten sich giftige Gase aus, der Sauerstoffgehalt ging zurück und es wurde wärmer, weil Treibhausgase, vor allem CO2, in der Troposphäre blieben und denselben Effekt hatten wie menschengemachtes CO2 heute, nur viel extremer.
Die Mengen, die über diese Zeiträume freigesetzt wurden, haben wahrscheinlich eine Temperaturveränderung von 8 bis 10 Grad verursacht. Und das hat dann letztendlich indirekt für Massensterben in dieser Periode gezeugt.
CO2 aus Vulkanen, das wird manchmal als Argument angeführt, um zu behaupten, der Klimawandel habe überwiegend natürliche Ursachen. Der Vergleich mit einem großen Vulkanausbruch in unserer Zeit, dem des Mount St. Helens in den USA 1980, zeigt aber die tatsächlichen Dimensionen unseres heutigen Vulkanismus.
Das war vielleicht 10 Millionen Tonnen CO2 oder so in dieser Eruption über einen Tag. Und im Vergleich produziert die Menschheit jeden Tag ähnliche Mengen CO2. So wir bräuchten dann ein Mount St. Helens pro Tag, dass die Vulkane mit den Menschen mithalten.
Aktive Vulkane stellen eine Verbindung her zwischen dem Erdinneren und der Atmosphäre. So können sie im Extremfall die Lebensbedingungen auf der Erde verändern. Darauf haben wir keinen Einfluss. Aber umgekehrt kann die Atmosphäre, das jeweilige Wetter, auch Vulkane aktivieren. Und durch den menschengemachten Klimawandel könnte das häufiger vorkommen. Ins Extrem weiter gedacht, könnte der Klimawandel also Eruptionen auslösen, die wiederum das Klima verändern. Es abkühlen oder weiter aufheizen, je nachdem, in welchem Teil der Atmosphäre sich die Gase ausbreiten. Ob es dazu kommen kann und wenn ja, wann, weiß heute niemand. In der Antarktis könnte das in tausenden Jahren passieren, von uns heute verursacht. Mein Name ist Renate L. und ich habe für IQ Wissenschaft und Forschung recherchiert, ob es ein Vulkanausbruchswetter gibt und ob der Klimawandel darauf einen Einfluss hat. Und wie sich umgekehrt Vulkanausbrüche auf Wetter und Klima auswirken können. Redaktionell zuständig war Katharina Hübel. Die Klimawirkung von Vulkanen hat sogar Forschende auf die Idee gebracht, Vulkane nachzuahmen und auf diese Weise das Klima zu kühlen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ob das überhaupt funktionieren könnte und auch über andere Methoden dieses sogenannten Geoengineering, dazu habe ich für eine andere IQ-Podcast-Folge recherchiert. Der Titel ist Geoengineering – Können wir unsere Erde künstlich kühlen? Den Link findet ihr in den Shownotes. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Zu der Frage, wie wir Katastrophen entschärfen können, bevor sie passieren. Bei Science Tea Time in ARD Sounds erklärt Risikoforscher Andreas Schäfer, warum nicht etwa Erdbeben oder Hitze das Problem sind, sondern vor allem wir. Wie können wir Risiken reduzieren, bevor sie zur Katastrophe werden, heißt die Folge. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes, zusammen mit Links zur Forschung über Vulkane und Wetter oder Klima.